Willkommen bei deiner Wissensquelle rund um das Thema Cashflow oder besser gesagt positiver, passiver Cashflow. Wir Ganze nennen das Curry, kommt von dem Wort Recurring Income. Und in diesem Podcast hier geht es um Immobilien, Aktien, Anleihen, ETFs, Fonds, Unternehmen, Startups, was es so alles gibt, was irgendwie mit dem Thema zu tun hat und was dir helfen kann, dich da weiterzubilden. Und das ist unser Ziel. Wir wollen schaffen, dass du langfristig von deinen Kapitalerträgen leben kannst oder auch von deinem Curry. Heute haben wir dafür einen Gast bei uns oder eine Gastin.
Ich weiß selber nicht,
ich weiß nicht, genau, ob man das sagen darf. Sadia, sie ist im Airbnb-Game aktiv. Nicht im direkten Immo-Game, aber quasi im Immo-Game über Airbnb. Und herzlich willkommen.
Danke, Tobi. Herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Wir sind ja jetzt inzwischen fast schon Büronachbarn.
Mhm, stimmt.
Du wohnst mit deinem Büro jetzt ja auch in Stuttgart.
Richtig.
Das war nicht immer so.
Genau.
Deine Anfänge waren ja woanders. Vielleicht kannst du uns mal ein bisschen was zu dir sagen, zu deinem Hintergrund, wo du herkommst und was du so tust.
Ja, sehr gerne. Also genau, ich bin Sadia und Airbnb-Business ist ein Begriff, der vielleicht vielen bekannt ist. Es ist unter vielen Namen mittlerweile bekannt. Wir können auch gerne gleich nochmal drauf einsteigen. Wie bin ich überhaupt dazu gekommen? Also ich habe einen ganz klassischen Lebenslauf, kann man sagen. Ich habe Abi gemacht, habe dann was studiert, wo man halt denkt, okay, das könnte was sein. Ganz klassisch BWL. Und habe dann gesagt, okay, jetzt steige ich in einem guten Unternehmen ein, wie man sich das so vorstellt. Habe hier in Stuttgart beim Automobilkonzern angefangen zu arbeiten, wo ich auch Praktikum gemacht habe. Also wirklich wahrscheinlich so eine Timeline, die ganz, ganz viele so gehen. Vor allem, wenn man noch nicht so wirklich was mit Selbstständigkeit, Unternehmertum am Hut hat, so wie es bei mir der Fall war. Was einfach bei mir dann passiert ist, ich war in einem sehr, sehr guten Job hier im Konzern angestellt, war da auch 5 Jahre lang, habe aber schon nach so 1-2 Jahren einfach gemerkt, dass ja, ich ziemlich unterfordert bin, mein ganzes Potenzial dort definitiv nicht entfalten kann. Ich hatte einfach Lust auf mehr. Ich wollte was machen, was mich natürlich auch erfüllt und womit ich auch irgendwo meinen Lifestyle selbstbestimmt gestalten kann. Ne? Sei das jetzt Ortsunabhängigkeit, sei das jetzt mehr Geld zu verdienen, aber vor allen Dingen was zu machen, was ich leidenschaftlich gern mache, weil man letztendlich jeden Tag zur Arbeit geht und es wichtig ist, was zu tun, was ja, wo man irgendwo einen Sinn drin sieht. Genau, und so hat das Ganze angefangen. Ich habe damals zusammen mit Roman, mein Freund und Geschäftspartner, mittlerweile angefangen, so ein bisschen zu gucken, was könnte man denn machen. Da waren viele Sachen dabei. Es war E-Commerce dabei, es war ein klassisches Startup dabei. Also wir haben uns da wirklich so ein bisschen, würde ich sagen, ausprobiert, was auch sehr, sehr gut war, um zu gucken, was passt denn wirklich, was funktioniert auch wirklich. Und so sind wir letzten Endes zu dem Airbnb-Business gekommen. Wieso? Weil Reisen war zum Beispiel jetzt von mir schon immer eine Leidenschaft. Mhm. Es war aber früher halt immer so, dass ich nicht wusste, wie kann ich das wirklich mit meinem Beruf vereinbaren? Weil alles, was im Bereich Reisen, Tourismus ist, ist super unattraktiv beruflich gesehen.
Du meinst auch finanziell gesehen?
Und finanziell gesehen, genau. Und auch karrieretechnisch gesehen. Und ja, deswegen war da halt so die Frage, okay, wo geht man rein? Und Airbnb-Business war dann was, wo ich gesagt habe, okay, könnte definitiv passen. Ich reise selber gerne, ich bin gern unterwegs, Ferienunterkünfte zu gestalten und anzubieten, also wirklich den Leuten, die auch so wie ich gern reisen oder wie wir. Das ist was ich mir definitiv vorstellen kann. Und so kamen wir zu der Idee und waren dann aber natürlich vor der Frage, wie gehen wir es an, gerade mit den Immobilien.
Und wo war euer erstes Objekt?
Im Schwarzwald.
Im Schwarzwald. Wie groß war die Wohnung?
Knapp 40 Quadratmeter.
Was hat die gekostet?
Die hat Miete 480 kalt gekostet.
Also relativ günstig eigentlich, aber man muss sie auch immer wieder reinholen. Wie kamt ihr zum Schwarzwald? Also was war so die Idee dahinter, wo ihr gesagt habt, hey, ich gehe jetzt nicht in eine Großstadt, sondern in eine touristische Region?
Das war eigentlich der Hintergrund. Also man muss ja am Anfang immer gucken, in welchen Markt gehe ich rein, was hat überhaupt Potenzial. Das ist auch was, was eigentlich wirklich ausschlaggebend ist in der Kurzzeitvermietung im Airbnb-Business, dass ich halt schaue, okay, ich habe wirklich einen Markt, der funktioniert. Und der Schwarzwald, das war damals, muss ich auch ehrlich dazu sagen, wir haben natürlich damals noch nicht wirklich gewusst, wie machen wir jetzt eine geile Analyse, worauf achte ich wirklich. Aber ich wusste, Schwarzwald, ich komme selber aus Offenburg, also ein bisschen Schwarzwaldregion, wusste, da gehen Touris gerne hin. Das war was, mit dem ich mich identifizieren konnte. Und ich kannte natürlich ein bisschen die Region, was immer nicht schlecht ist zum Einstieg. Und genau, im Hochschwarzwald selber, also Schwarzwald ist ja auch eine große Region, aber im Hochschwarzwald selber wusste ich, es ist sehr, sehr attraktiv touristisch gesehen. Da kommen viele Leute hin. Es gibt den Feldberg, es gibt Titisee, ne? Das kennt man auch alles teilweise. Und da war einfach so der Gedanke da, okay, könnte dort funktionieren. Also es war eher so ein bisschen locker, leicht angegangen am Anfang.
Und war das so, dass ihr gesagt habt, hey, ich kündige sofort oder ich mache das so ein bisschen nebenbei?
Also bei mir war es erstmal, ich wollte es nebenbei aufbauen. Mhm. Ich hatte ja natürlich auch, wie gesagt, einen sehr, sehr gut bezahlten Job, wo man jetzt nicht gleich sagt, okay, den schmeiße ich hin. Und dann bin ich jetzt auch nicht so die Person, die einfach sagt, okay, von einem Tag auf den anderen so impulsiv, ich lasse jetzt alles hinter mir und kündige meinen Job. Hätte ich jetzt nicht so gut gefunden. Und vor allen Dingen, ja, der Cashflow ist ja auch nicht von Tag 1 da, so dass ich davon leben kann. Also realistisch gesehen, da muss man was finden, was halt dir im idealen Case innerhalb von vielleicht 2-3 Jahren so einen geilen Cashflow bringt, dass du davon leben kannst. Aber das ist natürlich nicht in einem Monat da.
Wie war das bei der ersten Wohnung? Wie lange hat es gedauert, bis ihr damit Gewinn gemacht habt?
Das ging ziemlich schnell, weil, wie du es schon gesagt hast, war relativ günstig. Das Objekt war auch so gewollt, weil wir gesagt haben, wir starten mit dem ersten Testobjekt und schauen, wie funktioniert das Geschäftsmodell überhaupt. Wir haben dort auch nicht viel investiert. Das Objekt war teilmöbliert. Mhm. Wir haben wirklich diese Möbel, die zwar nicht super modern und super schick waren, aber die einfach zum Schwarzwald gepasst haben, haben wir so ein bisschen hier und da was angepasst, haben vor allen Dingen gereinigt. Das Apartment war jetzt auch nicht super neu und super
schick. Habt ihr selber gemacht, oder?
Das haben wir im ersten Step selber gemacht, genau. Ich meine, jeder fängt mal ganz unten an.
Ist es, ja.
Und ich finde es auch immer wichtig, das zu sagen, weil man denkt, oder als Zuschauer denkt man oft, oh krass, keine Ahnung, die sind schon da und ich muss da irgendwie auch sofort sein. Aber muss man nicht. Also ich glaube, wir alle haben ganz, ganz unten angefangen und nur so kann man auch diese Reise so gehen, finde ich persönlich. Genau, das heißt, das haben wir alles selber gemacht. Und was haben wir investiert? Circa 3.000 Euro in das Objekt. Also wirklich, wenn man noch Einrichtung und so weiter dazu zählt, Küchenausstattung, was halt gefehlt hat. Das war aber wirklich sehr günstig. Also ich sage immer dazu, 3.000 Euro heutzutage zu kriegen, na, das war jetzt vor 4 Jahren circa, das ist schon schwieriger.
War da schon Corona? Nee, das war vor Corona oder wie war das?
Das war direkt vor Corona.
Das heißt, und wann habt ihr es angemietet genau?
Wir haben es angemietet im Januar 2020.
Zwei Monate davor.
Genau, ja, Killer. So war's. Und ja, aber wie gesagt, nicht so schlimm, weil es war das erste Testobjekt, aber war dann schon witzig.
Und Airbnbs waren erlaubt während Corona?
Nein.
Am Anfang nicht?
Also
ich dachte,
am Anfang
war es noch kurz erlaubt und dann wurde das auch enger geschnallt alles.
Das kann gut sein, aber das Beherbergungsverbot kam ja dann, glaube ich, gleich auch mit dem ersten Lockdown, soweit ich es noch weiß. Und dann mit dem zweiten Lockdown ja auch, genau. Und da war es aber auch ganz lustig. Also es war zwar gleich so eine Krisenphase, wir haben dann auch natürlich gleich gesagt, okay, beim ersten Lockdown, okay, irgendwie, ja, nicht so geil. Ist mal so der erste Gedanke, aber auf der anderen Seite haben wir dann gesagt, ja gut, was können wir jetzt machen? Und beim Airbnb-Business haben wir halt den Vorteil, dass wir möbliert vermieten können. Mhm. Wir können halt auch mittelfristig vermieten, was ich jetzt zum Beispiel halt bei einem Hotel nicht kann. Ja. Weil, was ich immer dazu erklären muss, wir sind eigentlich Digital-Hotellerie. Also was wir machen, ist eigentlich nichts anderes als Beherbergung. Wir vermieten halt kein Hotelzimmer, sondern Apartments. So kann man sich es immer einfach vorstellen oder einfach erklären. Das heißt, wir haben dieses Apartment dann mittelfristig vermietet und konnten so in den Lockdown-Phasen sogar kleine Gewinne einfahren. Ja. Natürlich ist nicht super fett, aber immerhin sind wir nicht auf unseren Kosten sitzen geblieben.
Mhm. Habt ihr die Wohnung noch?
Die haben wir noch, ja.
Und ich weiß nicht, ob du drüber sprechen möchtest, aber was macht so eine Wohnung im Schnitt im Monat, wenn du es runterrechnest?
Also, was wir...
Oder pro Jahr vielleicht? Mhm. Ich weiß ja nicht, wie das ist mit den saisonalen Schwankungen. Die gibt es ja da auch.
Genau. Also, tatsächlich rechne ich schon immer pro Monat, beziehungsweise spreche auch immer, was es so pro Monat einbringt. Aber das ist schon durchschnittlich übers Jahr gesehen. Mhm. Na, also, wie du sagst, saisonale Schwankungen. Im Sommer habe ich natürlich dann vielleicht irgendwie mal 2.000 Euro Gewinn pro Monat. In der Nebensaison vielleicht mal nur 500. Mhm. Und so streben wir immer an, dass wir pro Einheit um die 1.000 Euro Gewinn vor Steuern pro Monat machen. Das erste Objekt, das war jetzt natürlich nicht super schick, das war auch recht einfach. Das macht so zwischen 500 und 1.000 Euro Gewinn.
Ja, aber das ist ja fürs Erste schon mal ganz gut, wenn man sich überlegt, dass wenn man nach dem Studium einen Job antritt, man nicht unbedingt direkt 50.000 Euro im Monat verdient. Dann ist so ein Objekt, das mal vielleicht, was weiß ich, 25% vom Gehalt ausmacht mit einem, was man so nebenbei ein bisschen macht, schon wertvoll.
Ja, genau, das sage ich auch.
Und auch eine coole Perspektive für alle die sich überlegen, dass sie vielleicht auch den Job nicht mehr so dringend machen möchten und lieber was anderes tun.
Richtig, also da wir jetzt hier mit Immobilienexperten oder ich auch mit einem Immobilienexperte spreche, ganz viele Leute verwechseln auch immer so ein bisschen Investment und Airbnb-Business. Mhm. Also ich sage halt immer, okay, wenn du eine Immobilie kaufst, kannst du auch machen, kannst du auch kurzfristig vermieten, ist auch ganz cool, weil du halt eine höhere Rendite vielleicht einfahren kannst. Aber es ist wirklich ein Business, wenn wir über Airbnb sprechen, über die Kurzzeitvermietung, weil du hast halt den Vorteil, wenn du zum Beispiel deinen Job kündigen möchtest, wie du es gerade angesprochen hast, das war damals mein großes Ziel. Ich wollte schnell raus aus dem Job. Ich wollte halt jetzt nicht irgendwie 10, 20, 30 Jahre investieren und dann irgendwann mal die Perspektive haben. Und das hat mir halt das Airbnb-Business gegeben. Also genauer gesagt, das Rent-to-Rent-Modell, wo ich anmiete.
Sagt man jetzt, gell? Rent-to-Rent. Aber ich höre das Wort noch nicht so lange. Ich habe es das erste Mal beim Immocation-Kongress gehört.
Ja, eigentlich ist es nicht ganz so neu.
Okay, dann bin ich vielleicht einfach nicht on fleek, was das Thema angeht.
Genau, also vielleicht da nochmal zur Erklärung. Rent-to-Rent ist eigentlich, bedeutet eigentlich, dass man Immobilien anmietet und sie weiter vermietet. Das Modell machen wir auch, Roman und ich. Dann gibt es aber auch die Möglichkeit, wie ich gerade gesagt habe, eine Immobilie zu kaufen und kurzfristig zu vermieten. Das steht euch auch offen.
Macht ihr das?
Wir selber jetzt noch nicht. Mhm. Wir haben Leute bei uns in der Community, die das machen, also Kunden, die das machen, die es auch sehr erfolgreich machen, die natürlich wirklich eine fette Rendite dadurch einfahren können. Was man halt hier aufpassen muss, wenn ich halt mich nicht gewerblich infizieren möchte, dann ja, ist halt die Frage. Genau.
Ja. Die Sache ist sowieso, wenn ich sowas mache, du hast es ja schön angesprochen, die meisten verkennen den Unterschied zwischen Kapitalanlage, also ich bin aktiv und ich bin passiv. Und
genau.
Für mich ist das auch eine sehr aktive Geschichte. Das ist ein Business, da muss die Rendite auch ganz anders sein. Ist aber natürlich eine coole Möglichkeit, um mit wenig Kapital zu starten und einen Cashflow aufzubauen oder auch vielleicht ein bisschen Kapital aufzubauen, falls ich dann was kaufen möchte für den Long Term.
Richtig.
Wenn du jetzt überlegst, deine erste Wohnung und dann die nächsten paar Wohnungen, die kamen, was ging da so alles schief? Also was sind alles so Themen, die nicht so gut funktioniert haben?
Also was nicht so gut funktioniert hat, war auf jeden Fall der Aufbau, würde ich sagen.
Also Aufbau man in denkt welchem so, Zusammenhang?
Aufbau im Sinne von Airbnb, Einrichten.
Möbel und so weiter.
Genau, dieses ganze Projektmanagement dahinter, weil das ist immer so ein Part, den man unterschätzt oder an den man halt auch nicht denkt am Anfang. Und das merke ich auch so. Die Leute fragen uns immer, ja, wie komme ich an die Immobilien, wie mache ich dies, jenes? Aber an diesen Teil denkt man gar nicht, so Möblierung und so weiter. Mhm. Und da war es zum Beispiel so, dass wir halt wirklich bei den ersten Objekten, dadurch, dass wir alles selber gemacht haben, um auch zu testen, wirklich super viel hin und her gefahren sind. Wir haben da auch viel Geld, ja, ich sag mal, unnötig ausgegeben sicherlich, vielleicht für Fahrten, vielleicht für, ja, vielleicht auch falsche Möbel, na, die man vielleicht zu billig eingekauft hat. Wobei ich da dazu sagen muss, dass man beim Investment für Möbel immer denkt, ich muss hier irgendwie super krasse Designersachen oder Hotelausstatter oder sowas beauftragen, muss ich aber gar nicht. Also man kann auch wirklich mit, ich sage jetzt nicht Ikea, weil da bin ich nicht so der Fan davon, aber mit Online-Händlern sehr, sehr gut ausstatten. Das war zum Beispiel ein großes Learning. Was ist noch schiefgelaufen?
Bei den Möbeln, hast du da irgendwelche Erfahrungswerte, wie lange die so halten, so rein aus Interesse? Weil es gibt ja sicherlich solche und solche Wohnungen, manche, die werden runtergeraged vom Feinsten, weil einfach die Partys abgehen und die anderen, die sind halt total entspannt.
Ja, genau. Also Partys, weil du das Stichwort genannt hast, kommt auch so ein bisschen drauf an. Wir sind halt viel in ländlichen Regionen unterwegs. Da haben wir halt tendenziell keine Partygäste. Also es kommt vielleicht mal eine
Gruppe. Hattet ihr mal eine richtig heftige Party in einer eurer Wohnungen?
Richtig heftig kann ich nicht sagen. Also ja, wo man gesehen hat, okay, die haben hier definitiv ein bisschen gefeiert letzte Nacht. Die haben dann irgendwie halt
Berge an Glasflaschen. Habt ihr diese Lautstärke-Regel-Meldedinger?
Teilweise, ja. Teilweise. Okay. Genau, muss man aber auch aufpassen, weil Airbnb da mittlerweile vieles verbietet. Also die haben erst neue Richtlinien erlassen.
Oder wegen den Partys.
Ja, ich glaube eher auch so aus Schutz der Gäste. Da gab es so einen Skandal in den USA. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Da hat ein Gastgeber irgendwie von einem Gast eine Videoaufnahme veröffentlicht, der seine Frau betrogen hat und hat das dann an die Frau geschickt aus Rache, weil der Gast irgendwas gemacht hat, gegen die Hausregeln verstoßen hat oder ähnliches. Und das ist jetzt irgendwie so viral gegangen, dass anscheinend auch mitunter auf dieser Basis Airbnb gesagt hat, okay, Kameras sind jetzt nicht mehr erlaubt. In USA waren zum Beispiel Kameras in den Airbnbs erlaubt. Ach, natürlich in Deutschland nicht.
Also ich habe gehört, in Asien ist das noch viel krasseres Thema.
Echt?
Dass da das Kamerathema ziemlich aktiv betrieben wird.
Oh, okay. Ja, wusste ich jetzt auch nicht.
Ich habe das in Airbnbs in Spanien habe ich schon gesehen, Kameras in Airbnbs. Ich weiß nicht, ob das normal ist dort, aber war schon so.
Ich war selber tatsächlich ein bisschen überrascht, als ich das gelesen habe, diese neue Richtlinie, weil wie gesagt in Deutschland, also wenn du da eine Kamera ins Airbnb hängen würdest, also da wird glaube ich jeder Gast sofort wieder rauslaufen.
Das würde schief gehen, auf jeden Fall. Ja, aber diese Lautstärke-Dinger sind jetzt auch quasi kritisch, oder wie?
Die sind da auch so ein bisschen mit erfasst, ja, dass Airbnb sagt, die sind teilweise nicht mehr erlaubt oder halt nur in bestimmten Bereichen.
Ah ja, interessant. Nur in der Küche, nicht im Schlafzimmer.
Zum Beispiel.
wie ging das dann am Anfang eigentlich? Auch von der Geschichte her, dass du gesagt hast, hey, ich starte jetzt. Wo kam dein Wissen her oder euer Wissen her?
Also tatsächlich Learning by Doing, muss ich wirklich sagen. Wir haben selber jetzt keinen Kurs oder eine Beratung oder sowas gehabt.
Gab es zu eurer Zeit auch noch nicht so viel, oder?
War schon noch nicht bisschen, so viel tatsächlich.
Ein bisschen stiefmütterlich hat das Thema.
Genau, richtig. Ich bin überrascht, wie stiefmütterlich es teilweise jetzt immer noch ist, aber damals natürlich noch mehr. Und wir wussten ja auch wirklich nicht, kann ich dieses Businessmodell, also dieses Rent-to-Rent-Modell in Deutschland betreiben? Weil auch da ja leider viele Vorurteile da sind. Ja, keine Ahnung, Airbnb ist verboten und so. Weil es halt von den Medien so geframed wird. es ist nicht verboten.
Vielleicht kannst du da mal kurz ein bisschen aufräumen, wo es verboten ist und wo nicht.
Genau. Ja, was mit den Verboten auf sich hat, bedeutet einfach nur, Zweckentfremdungsverbote bestehen in Metropolen, teilweise auch in kleineren Städten, wenn sie so erlassen wurden, und bedeutet halt, dass keine Wohnimmobilien zweckentfremdet werden dürfen, was ja auch absolut wichtig und richtig ist, weil wenn natürlich in Berlin oder in Stuttgart oder in Köln Leute eine Wohnung suchen, dann sollen sie auch eine Wohnung finden. Ich meine, dass da keine Wohnungen zur Verfügung sind, ja, die Gründe gibt es noch, die liegen wahrscheinlich noch viel, viel tiefer. Also Airbnb ist da sicher nur ein kleiner Teil davon. Bedeutet, Wohnimmobilien können zum Beispiel in diesen Städten gar nicht mehr genutzt werden, also können auch nicht mit einer Genehmigung oder so betrieben werden. Man kann
Sie waren schon eine Ferienwohnung.
Genau, richtig, ja. Und was ich dort natürlich machen kann, ist einfach Gewerbeimmobilien zu nutzen, Büroflächen, die sich dafür eignen. Es gibt auch kleinere Büroflächen, die schon eine Küche im Bad haben. Es gibt aber natürlich auch größere Flächen, die man umbauen kann. Mhm. Oder halt alles, was Beherbergung schon ist, genau.
Ja, gerade so die Büroflächen sind vielleicht auch ein gutes Thema, weil in der Zukunft sicherlich in den, sagen wir mal, B- und C-Lagen der Städten die Büroflächen als Büros nicht mehr so gut funktionieren werden.
Richtig.
Und wenn die leer stehen und die Umnutzung möglich ist, das ist jetzt auch nicht das Leichteste. Wir beißen uns da regelmäßig auch die Zähne aus, aber jetzt nicht wegen der Airbnb-Nutzung, sondern klassisch als Wohnung. Mhm. Dann ist das sicherlich eine coole Möglichkeit, um sowas zu machen.
Absolut, ja. Wir schauen uns gerade selber wieder immer so Büroflächen an, die eben eventuell umgebaut werden sollen. Wobei ja, weil du Thema Genehmigung angesprochen hast, Gewerbe in Wohnraum, glaube ich, immer komplizierter ist als Gewerbe in Gewerbe, und wir sind ja immer gewerblich.
Ja,
also.
Ja. Ja. Also Wohnraum ist so das Schlimmste, außer Club, das ist noch schlimmer, davon kann ich ein Lied singen, aber ja, das ganze Thema in der Umnutzung ist schon vielleicht auch nichts für den Anfang. Ich glaube, so als First Mover ist es einfacher, wenn ich was nehme, wo ich in der Region bin, wo ich das machen darf,
genau,
wo ich eine Rahmenbedingung habe, die funktioniert.
Richtig.
Was würdest du denn sagen, ist so der optimale Startpunkt für jemanden, der sagt, hey, ich würde das jetzt gerne mal mit einer Wohnung ausprobieren?
Also
wo würdest du die Person hinschicken?
Standort meinst du jetzt? Mhm. Das ist tatsächlich so ein bisschen das Thema. Viele sagen, okay, ich möchte so in, keine Ahnung, zwei, drei Stunden Umkreis von mir starten. Das ist auch so ein bisschen das, was wir am Anfang gemacht haben, weil man halt sagt, okay, ich will vielleicht am Anfang doch noch ein bisschen mehr dabei sein oder ich will vielleicht ein bisschen mehr die Kontrolle haben.
Ja, da ist eine Unsicherheit dabei am Anfang.
Genau. Und ich sage auch, es ist wirklich nicht verkehrt, wenn man beim ersten oder zweiten, dritten Projekt ein bisschen dabei ist und alles selber ausprobiert, wirklich selber aufbaut und so, um auch später, wenn man es outsourced, verhandeln zu können, entsprechende Verträge abschließen zu können oder auch Mitarbeiter einstellen zu können. Genau, zum Beispiel. Na, es sind wirklich so kleine Dinge. Genau, das heißt, 2-3 Stunden Umkreis ist immer ganz gut. Also wenn du jetzt sagst, du möchtest starten in deiner Region, angenommen du bist in NRW, kannst du mal überlegen, was ist so in meinem Umfeld, was ich vielleicht auch gut kenne, wo ich weiß, keine Ahnung, da kommen viele Geschäftsreisende hin, ist ja auch ein Markt, den man ansprechen kann. Oder ich sage, nee, ich weiß, Zielgruppe Freizeitreisende wäre für mich interessant und ich habe eine geile Ferienregion bei mir um die Ecke zum Beispiel. Na, also das ist so ein Ausgangspunkt, wie man das Ganze betrachten kann. Aber ich nenne jetzt ungerne konkrete Regionen, weil du es wirklich
individuell ist irgendwie.
Weil du es wirklich an so vielen geilen Standorten machen kannst. Ja. Also wir haben es erst jetzt wieder, weil ich so eine Präsentation vorbereitet habe, angeschaut. Also wir haben mittlerweile in unserer Community eigentlich in ganz Deutschland Objekte, ja, und wirklich Ferienregionen in Deutschland. Ich glaube, die einzige, die ich ausschließen kann, ist Bayerischer Wald. Das ist nicht so interessant.
Da geht's nicht ab.
Ja, das ist einfach irgendwie so generell vom Preisfeld. Dann ist da zu viel Wettbewerb. Mhm. Wenn die dann halt für 30, 40 Euro die Nacht schöne Wohnungen vermieten, dann wird es halt echt schwierig, profitabel zu werden.
Irgendwo. Genau. Geht noch die Steuer raus und so, da ist nicht mehr viel Luft.
Genau, und das sind halt alles so Faktoren, die man sich anschauen muss, aber ansonsten, genau, was ich euch halt als Message mitgeben kann, man denkt immer, oh, ich muss jetzt irgendwie, keine Ahnung, krasseste Ferienregion, Allgäu, Berchtesgaden oder dann Berlin oder so, das ist gar nicht so, es kann auch wirklich sein, dass es in einer random Region, die komplett underrated ist, funktioniert und profitabel ist, zum Beispiel im Bereich Geschäftsreisende, aber auch Freizeitreisende, und das muss man sich aber halt anschauen in der Analyse.
Wer sind die angenehmeren Kunden von den beiden, Geschäftsreisende oder eher Freizeitmenschen?
Es kommt drauf an, was für Geschäftsreisende. Ne? Also Stichwort Monteure, die haben wir auch schon immer wieder gehabt, weil halt natürlich die über die Portale genauso buchen können.
Und wenn die einen Platz brauchen, das ist das Einzige, was sie kriegen können.
Richtig. Und mittlerweile kann ich sagen, Monteure suchen sich wirklich schicke Ferienwohnungen aus. Mhm. So, die können da auch mittlerweile schön viel Druck ausüben, sage ich mal, weil jeder weiß, Personal schwierig zu bekommen. Die meisten sind auch ordentlich. Also ich glaube, dass es mittlerweile ein bisschen mehr in den Köpfen ist oder dass die Firmen da auch mehr Druck machen, dass sie das auch ordentlich hinterlassen. Aber es sind trotzdem nicht die Gäste, die ich immer haben will, sage ich ganz ehrlich, weil man einfach so Probleme im Ablauf hat. Also die Firmen, die buchen das dann für die. Dann leiten sie die Check-in-Infos nicht weiter. Mhm. Und wir haben ja extra alles automatisiert aufgebaut. Na, das heißt, du hast mit denen fast immer Zusatzaufwand. Dann ruft irgendjemand an, der versteht halt fast nichts. Dann gibt es erstmal kommunikative Probleme. Dann dauert es ewig, bis die Person mal in der Wohnung ist. Dann wissen die gar nicht, wann sie auschecken sollen. Also ich weiß nicht, wie das ist, wenn die ins Hotel gehen, aber die denken dann, die können bis 14 Uhr bleiben, obwohl halt Checkout 10 Uhr ist. Mhm.
Da kommt halt die Putzfrau und klopft.
Genau. Und teilweise schlafen die dann noch. Ja. Also das sind alles so Stories, was wir schon erlebt haben.
Also ich habe da auch so ein bisschen Touchpoints, weil wir so ein Monteurswohnheim haben. Also die sitzen auch häufiger mal im Treppenhaus, weil sie es nicht mehr ins Zimmer geschafft haben und schlafen dann so besoffen.
Ah, schön.
Das passiert ja. Mhm. Und ja, das ist so vom Reinigungsaufwand oft ein Thema. Aber ich habe auch auf anderer Seite mitbekommen, dass mit zunehmendem Preis sich das Ganze schon nivelliert hat und auch da gar kein so großer Unterschied mehr zu normalen Gästen war.
Ja.
Ja, also das ist schon ein Thema. Außer das Rauchen, das war immer konsequent überall ein Problem.
Das Rauchen haben wir tatsächlich leider auch schon gehabt. Mhm. Ja, und wenn dann halt irgendwie Rauchmelder oder so abgeklebt werden oder mit einer Tüte. Oder abgebaut, genau. Mhm. Dann finde ich das halt schon irgendwie scheiße.
Ja, dann ist eine Altbauwohnung mit 4 Meter Deckenhöhe besser, wenn die gerade keine Leiter dabei haben, zufällig.
Das ist da eine Idee, ja. Sehr, sehr geil.
Ja, und wenn du jetzt sagst, du bist hier auf dem Weg, dein Business zu skalieren und du hast jetzt vielleicht 3-4 Wohnungen gemacht und merkst, hey, das geht übel ab, schon mal den Porsche Turbo konfiguriert und sagst, du willst das Business einfach noch größer aufbauen. Du hast gerade kurz angedeutet, ihr habt alles automatisiert. Mhm. Vielleicht kannst du uns dazu noch ein paar Sätze sagen. Also was habt ihr alles automatisiert? Wie ist denn so der Ablauf und was für Tools fliegen da so rum und wie funktioniert das überhaupt? Mhm. Weil das wollen wir ja alle mit dem Laptop in Bali. Und das Geld fließt jeden Tag immer da ins Konto rein.
Genau, richtig.
Am besten ins Krypto-Wallet, steuerfrei, logischerweise.
Ja, das wäre der Best Case. Ja. Ja, also du hast schon angesprochen, es ist natürlich aktiver, als wenn ich jetzt irgendwie ein Investment habe. Und vor allen Dingen am Anfang ist es aktiver, weil ich natürlich die ganzen Prozesse und so weiter aufbauen muss. Genau, und wenn ich das mal habe, dann lerne ich natürlich auch. Ne? Also dann ist es irgendwann mal, wiederholt sich alles. Aber was habe ich da an Systemlandschaft? Also wenn der Gast bucht online, na, dann, keine Ahnung, über Booking oder Airbnb kommt eine Buchung rein.
Welche Plattformen gibt es alle? Welche Plattformen bespielt ihr alle? Die zwei kenne ich, aber was gibt es darüber hinaus, was relevant ist?
Es gibt noch Fevo Direkt und dann gibt es noch sowas wie Traumferienwohnungen und da kommt es halt auf die Zielgruppe an, weil wir sprechen hauptsächlich Freizeitreisende an, deswegen sind zum Beispiel diese Plattformen relevant.
Aber wenn du Businessreisende ansprechen würdest, wären die nicht so relevant.
Weniger. Also Booking schon, ja. Airbnb eher weniger und dann gibt es halt noch sowas wie HRS und so Zeug, ne? Also oder mittelfristige Vermietung, dann sowas wie Wonderflats. Genau. Also da gibt es wirklich sehr, sehr viele Buchungsplattformen, was auch super ist, weil ich halt nicht so abhängig von einer Plattform bin, wie teilweise in anderen Branchen.
Na, ja, wenn du nur Airbnb hättest, wäre schon ein bisschen stressiger.
Ja, natürlich. Vor allen Dingen, die Plattformen erlassen ja auch Regeln. Also du musst dich ja als Gastgeber auch an Regeln halten. Du kannst nicht einfach Gäste rausstornieren. Du kannst nicht einfach entscheiden, der Gast passt mir nicht, den schmeiße ich jetzt raus oder so. Ne? Zwar schon, wenn er gegen die Hausregeln verstößt, aber halt jetzt nicht einfach so. Und Airbnb ist da relativ strikt oder auch mit den Bewertungen natürlich. Die könnten jederzeit dein Listing, sage ich mal, sperren auch, wenn du zu schlecht bist vom Ranking. Und Booking ist da zum Beispiel ein besserer Partner. Mhm. Aber allein schon die Tatsache, dass ich nicht abhängig bin von einer Plattform, finde ich sehr, sehr, sehr geil.
Wie ist die Verteilung zwischen Airbnb und Booking so? Ist es 50-50 oder hat es eine andere Verteilung?
Booking ist eigentlich so der Platzhirsch. Also ist meistens, würde ich sagen, 70-80% vom Umsatz tatsächlich. Aber Airbnb ist manchmal stärker, je nach Saison und je nach Standort. Also
Airbnb hat eine viel geilere Marke auch, oder? Also in der Wahrnehmung ist Airbnb viel krasser und alle nennen es auch Airbnb-Business.
Ja. Ja, das Branding und das merkt man auch wieder da, wie du sagst, die Bekanntheit ist halt über Airbnb da, über diesen Namen. Aber warum ist das gekommen? Weil von der Historie her hat halt Airbnb damit geworben, dass jetzt Privatleute ihre Wohnung online stellen können und das ist auch immer noch in den Köpfen der Leute drin. Aber das ist halt nicht, was wir machen, weil dieser Fall bedeutet einfach nur, dass ich eine private Wohnung habe, wo ich halt selber wohne, wo ich mein privates Zeug habe und dann vermiete ich die irgendwie 60 bis 90 Tage im Jahr
über Airbnb. Und so geht Airbnb auch in Großstädten.
Und so geht es auch immer noch, genau.
Weil das der ursprüngliche Case von diesem Unternehmen war.
Genau, richtig.
Falls man jemanden auf seinem Sofa haben möchte.
Genau. Oder wenn man ab und zu mal irgendwie auf Geschäftsreise ist und jemand Fremdes in seiner Wohnung haben möchte. Genau, aber das ist halt eben nicht der Case, den wir machen, sondern wir machen es halt 365 Tage im Jahr voll gewerblich. Und wir nutzen einfach nur die Plattform dafür, genau.
Was passiert, wenn irgendjemand bei euch in der Wohnung eskaliert und Sachen zerstört?
Das ist auch eine Frage, die ich oft kriege. Kam tatsächlich so schlimm bisher noch nie vor. Mhm. Man geht da immer so von so ganz schlimmen Fällen aus. Gibt es sicherlich auch alles. Haben wir entweder Glück gehabt oder ich glaube, es liegt an der Region, wo wir unterwegs sind. Was machen wir da? Also, wenn der Gast was kaputt macht und es nicht meldet, davon gehen wir jetzt mal aus, dann gehen wir dem hinterher und sagen, hey, du hast da was kaputt gemacht, müssen wir jetzt über deine Haftpflicht abrechnen, zum Beispiel, wenn es, keine Ahnung, Fernseher kaputt oder sagen wir mal Wand demoliert oder sonst irgendwas.
Wenn eine Gabel demoliert. Im Fernseher steckt oder so.
Zum Beispiel, genau. Also, wenn etwas Größeres ist, ne? Also, wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, Kleinigkeiten
kaputt gehen. Zwei Teller fehlen.
Das wird gar nicht gezählt.
Ja,
also
egal.
Jetzt aber mal wirklich im Ernst, weil das ist auch sowas, was Leute immer denken, da wird irgendwie jedes kleine Detail kontrolliert. Da braucht die Reinigungskraft 3 Stunden, bis die fertig ist.
Also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei uns, wir haben hier und da mal möblierte Apartments gehabt und bei uns war immer der Case, dass die Leute, die gegangen sind, Zeug dagelassen haben. Also es war immer eher andersrum. Ja, also es ist nicht das so, dass es weniger wurde, sondern das waren dann 2 Wasserkocher, bevor war es einer und es war eher zu viel Zeug und wir haben angefangen, das Zeug wegwerfen zu müssen.
Ja, das haben wir auch schon oft gehabt, genau. Nee, aber wenn was kaputt geht, also meistens findet man eine Lösung mit dem Gast. Airbnb bietet auch diese Gastgeberversicherung an. Also bedeutet es nicht, dass man in jedem Fall dann irgendwie da Airbnb auf seiner Seite hat, aber man kann es durchsetzen. Genau, und klar, Versicherung gegen sowas explizit ist ein bisschen schwierig, weil ja, welche Versicherung bietet dir da jetzt was an? Ja. Aber es ist wirklich nicht so schlimm und Hausregeln kann man auch noch aufstellen und man kann auch mit Sicherheitssystemen arbeiten.
Den Zugang zu den Wohnungen, da gibt es ja ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Wie regelt ihr das?
Wir haben teilweise Codesysteme, Hotelsysteme, professionelle bei den größeren Objekten oder dann halt Schlüsselboxen an den Standorten, wo es sowieso kein Sicherheitsrisiko gibt.
Mhm. Ja, gut. In den Ferienregionen ist das sicherlich auch noch mal was anderes als irgendwo in Berlin oder sowas.
In Berlin würde ich es zum Beispiel nicht empfehlen, aber es gibt auch für einzelne Objekte dann irgendwelche digitalen Zugtrittssysteme. Also da findet man eigentlich immer eine Lösung.
Wie ist es bei dir? Ihr habt jetzt ja schon eine Menge Wohnungen aufgebaut. Mhm. Ich weiß nicht, ob du öffentlich kommunizierst, wie viele das sind.
Ja, knapp über 40.
Also 40 Stück und die befinden sich deutschlandweit oder habt ihr Clusterregionen?
Also schon Clusterregionen, der größte Standort ist Allgäu, dann eben Schwarzwald, wo wir gestartet haben, Chiemgau und Dresden, das sind die Standorte und ja, geplant sind noch ein paar Städte wie München, Berlin und dann halt entsprechend mit diesen Gewerbeflächen, die ich angesprochen habe.
Und ihr clustert die, weil das irgendwie Vorteile bietet oder ist es halt, weil das Netzwerk fängt dann da an zu arbeiten oder wie läuft das?
Ja, Netzwerk ist ein großer Faktor, also ich habe auch erst heute drüber nachgedacht. Wir haben die ersten paar Objekte online bekommen über irgendwelche Anzeigen, ja, ImmoScout und so weiter. Und dann ist eigentlich fast alles nur noch über Netzwerk entstanden. Also entsteht super schnell, sobald man einen Kontakt hat. Und die meisten sind halt Investoren, weil die selber natürlich Interesse auch irgendwie an so einer B2B-Partnerschaft haben und den Mehrwert sehen, langfristige Vermietung und so weiter. Genau, und was war eigentlich die Frage?
Was war die Frage? Jetzt hast du mich auch rausgebracht. Also ich glaube, es ging um, weißt du noch, was die Frage war? Ah ja, die Cluster-Geschichte.
Ja, genau.
Ob das irgendwie einen speziellen Hintergrund hat und was für Vorteile das bringt, wenn du jetzt halt sagst, hey, ich kann mir nur vorstellen, dass es halt gechillt ist, wenn du halt eine Putzkraft hast und die macht halt 3 Wohnungen versus du hast 3 Putzkräfte irgendwie, eine in Rügen und eine in Hamburg und eine in, was weiß ich.
Genau. Nee, das ist schon richtig, was du sagst. Also Synergieeffekte sollte man ja irgendwo nutzen. Gerade wenn man dann irgendwann eine angestellte Reinigungskraft hat oder einen Hausmeister, möchte man die ja auch irgendwie auslassen.
Habt ihr das?
Ja. Mhm. Also wir haben um die 20 angestellte Reinigungskräfte und Hausmeister. Mhm. Das sind meistens Minijobber, Teilzeitkräfte.
Ja.
Genau. Und das funktioniert sehr, sehr gut und teilweise noch Reinigungsfirmen.
Und vom Pricing her ist natürlich wesentlich günstiger wahrscheinlich, wenn ihr eure eigenen Leute habt.
Ja.
Aber die Reinigungsfirmen braucht ihr wahrscheinlich, um Peaks auszugleichen oder was ist das
genau,
Thema?
Genau, genau. Oder halt natürlich, wenn mal irgendjemand krank ist oder wenn mal kurzfristig jemand ausfällt. Da haben wir eigentlich auch sehr gute Partnerschaften mit Reinigungsfirmen, aber nicht nur günstiger, sondern auch natürlich, dass das Personal einfach viel mehr committed ist. Die halten die Prozesse ein, die gucken auch wirklich, dass alles ordentlich aussieht. Die melden auch wirklich Schäden und so weiter, wenn dann irgendwas ist. Und eine Reinigungsfirma, die schickt halt irgendjemanden dahin, die machen schnell sauber und die achten da jetzt nicht so im Detail auf alles.
Das kann ich mir gut vorstellen. Ja. Wenn du jetzt auf deine Reise da schaust, als Unternehmerin würde ich ja mal das Ganze schon nennen, weil 40 Einheiten ist ja schon eine ganze Menge. Vor allem in der kurzen Zeit, ist ja schon mal eine erstaunliche Leistung. Ihr habt dann zwischendurch angefangen, das ganze Wissen auch noch weiterzugeben. Wie kam das, dass ihr gesagt habt, hey, ich mache jetzt nicht nur das Business an sich, sondern ich mache auch das Coaching noch in die Richtung dahin?
Ja, das kam so, dass ich damals eben, als ich noch in meinem Job war, so ein bisschen die Leute angefangen habe mitzunehmen auf meiner kleinen Businessreise und gesagt habe, ja, ich bin verunglücklich in meinem Job und ich baue jetzt nebenher was auf. Und das fanden die Leute ganz spannend. Und dann habe ich eben gesagt, mein Ziel ist es, mit diesen Unterkünften dann meinen Job zu kündigen. Das habe ich auch immer so offen kommuniziert. Und so kam das dann, dass die Leute das verfolgt haben. Und dann natürlich ab einem gewissen Punkt, wo ich mehr und mehr Business-Content gepostet habe, die auch gesagt haben, wie funktioniert das eigentlich? Wie kannst du das machen? Und natürlich auch gerade Leute, die selber vielleicht in so einem Job sind, wo sie sagen, ich eigentlich keinen Bock drauf, das mein Leben lang zu machen, waren dann natürlich gespannt, wie kann man das machen, wie kann man das aufbauen. Und ja, ich sag mal, Wohnungen einrichten finden auch viele super spannend und haben Bock auf sowas. Man kann ein bisschen kreativ tätig werden. Genau. Und so kam das. Und dann ist die Nachfrage einfach über Social Media voll krass gestiegen. Immer mehr Leute haben mir geschrieben, wie machst du das, wie funktioniert das, ist Airbnb nicht verboten, geht das doch irgendwie in Deutschland?
Das denken leider und zum Glück viele.
Ja, wieso zum Glück?
Ja, das hält den Markt sauber.
Ja, also...
Also es gibt natürlich, das Thema Marktsättigung ist immer egal, in welchem Markenthema. Ich meine, davon sind wir aber, glaube ich, weit entfernt.
Ja.
Aber trotzdem an manchen Stellen... Schadet es nicht, wenn nicht zu viele Leute darum tanzen.
Ja, genau. Also es ist auch wirklich so, dass manche halt, die es einfach irgendwie mal so Larifari angehen oder so, die mir dann auf Social Media schreiben, ja, wir haben da eine Unterkunft irgendwo in, ich sag mal, Hintertupfing und die läuft nicht. Und dann sage ich halt, ja, okay, du musst dir halt schon vorher anschauen, wo du da startest. Ja. Du kannst jetzt halt nicht einfach hergehen und sagen, okay, ich habe da irgendwie eine Einliegerwohnung. Das Dorf kennt aber keine Sau, sage ich jetzt mal. Und da gibt es aber auch nichts. Also ist okay, wenn das Dorf keine Sau kennt, aber da muss es irgendwas geben, weshalb Leute da hinkommen.
So ist es.
Ja. Und im Endeffekt, dann musst du dich halt auch nicht wundern, wenn es nicht funktioniert. Ja, aber um zur Frage zurückzukommen, immer mehr Leute haben gefragt, wie es funktioniert. Und das war dann irgendwann so viel, dass wir gesagt haben, und das war 2022, also jetzt vor etwas weniger als 2 Jahren. Im Mai haben wir gestartet, 22, und da haben wir dann gesagt, okay, bringen wir mal eine erste Version raus und schauen, wie es ankommt. Und ab da begleiten wir auch Leute sozusagen seit da.
Das heißt, ihr habt ein Online-Coaching? Oder
genau.
Wie läuft das?
Also wir sprechen ganz gern von Beratung, weil es eigentlich mittlerweile so umfangreich ist, dass wir vor allen Dingen von der Betreuung her, also wirklich intensiv die Leute an die Hand nehmen. Wir haben einen krassen Support dabei. Wir haben natürlich, wie du sagst, E-Learning-Plattform mit dem ganzen Wissen. Aber vor allen Dingen, was wirklich wertvoll ist, dass wir die Leute begleiten im Support, in den Live-Calls, mit Experten-Calls. Und das ist eigentlich der Teil, der auch wirklich sehr, sehr krass genutzt wird, weil sie somit ihr Wissen, was sie theoretisch lernen, aber wirklich auch schnell anwenden können und halt sofort einen Ansprechpartner haben, wenn sie Fragen haben.
Das heißt, die können wir euch dann auch sagen, hey, ich habe hier die Wohnung, habt ihr das und das Problem, was würdest du machen?
Genau, zum Beispiel. Oder ich habe hier eine Analyse gemacht, ich bin mir nicht zu 100% sicher, wie es deuten würde, würdest du sagen, es ist ein guter Standort. Na, so ist es ja auch, wenn ich irgendwo in einem anderen Bereich eine Beratung mache, es geht ja oft darum, sich nochmal rückzuversichern, ist es jetzt wirklich richtig, was ich gerade mache, weil man nicht zu 100% immer selber beurteilen kann. Und wenn ich halt weiß, okay, die haben es schon mal gemacht oder die haben sogar in einem ähnlichen Standort was, da nochmal einen Blick drauf zu werfen, das gibt halt mehr so ein bisschen diese Sicherheit.
Was sind die Beweggründe der meisten, so ein Business anzufangen? Ist es wie bei dir die Ortsunabhängigkeit oder der finanzielle Aspekt?
Ganz unterschiedlich, finde ich auch super interessant. Also wir haben viele, die in so einer ähnlichen Situation sind wie ich, die raus aus ihrem Job wollen. Es gibt sogar welche, die haben schon ihren Job gekündigt, die haben jetzt mehr Zeit für die Familie. Leute, die zum Beispiel im Schichtdienst waren vorher, die gesagt haben, wir geben da Vollgas. Jetzt hat die Frau zum Beispiel ihren Job gekündigt, hat auch mehr Zeit fürs Kind und sich flexibel so das ganze Leben zu gestalten. Dann natürlich Ortsunabhängigkeit, mehr Geld zu verdienen. Und wir haben auch Unternehmer, die sagen, ich habe ein Business, das ist sehr, sehr personalintensiv zum Beispiel, oder ich habe ein Business, das kann ich gar nicht automatisieren. Auch Selbstständige zum Beispiel. Und da kann ich halt doch im Airbnb-Business mehr remote machen und vor allen Dingen mehr automatisieren. Auch wenn es immer noch aktiv ist, aber ich kann trotzdem sehr, sehr viel automatisieren.
Würdest du sagen, du bist ortsunabhängig?
Ja, definitiv.
Das heißt, du könntest jetzt auch dich nach Papua-Neuguinea setzen und da von da arbeiten?
Genau. Das Einzige, was man gucken muss, ist mit der Gästekommunikation, weil du kannst zwar, ich sag mal, 90-95% mit der ganzen Kommunikation automatisieren, aber wenn halt ein Gast immer noch irgendwie Probleme oder Fragen hat oder
braucht
so,
braucht
ein Mensch. Und da kannst du dann zum Beispiel mit Dienstleistern arbeiten, so, keine Ahnung, Sekretariatsservice oder sowas, aber die machen halt jetzt auch vielleicht nicht immer unbedingt den 100% geilen Job oder die sind nicht so tief drin in der Materie, was man auch nicht so erwarten kann. Und dann hast du entweder jemanden halt vor Ort, der diese Anrufe annimmt, wenn du zum Beispiel in einer anderen Zeitzone bist. Oder wenn du sagst, okay, keine Ahnung, ich bin in der gleichen Zeitzone, dann ist gar kein Thema. Also ich könnte jetzt, genau, ich könnte jetzt in Südafrika sitzen und es würde laufen.
Warum bist du nicht da?
Kann ich auch beantworten, die Frage. Ich bin im letzten halben Jahr so viel rumgereist mit Roman, weil wir gesagt haben, ja, wir wollen auch voll diesen Lifestyle leben, weil wir es ja machen können. Aber ich glaube, ganz, ganz viele merken, dass nur Reisen auch gar nicht so geil ist, weil ja, irgendwie schätzt man es nicht mehr so. Also mir geht es zumindest so, wenn ich immer nur geile Reisen mache, dann komme ich irgendwie an den Punkt, wo ich diesen Ort, an dem ich gerade bin, keine Ahnung, zum Beispiel der letzte Ort war Mexiko, ist zwar mega schön und ich genieße es auch, aber vielleicht nicht so, wie wenn ich wieder so ein bisschen dazwischen was gearbeitet habe. Und deswegen habe ich gesagt, nee, jetzt stehen wieder ein paar geile Projekte an, wie zum Beispiel die Cashflow Conference. Und da will ich dann auch wirklich Fokus drauf haben und das kann ich am besten, wenn ich auch an meinem Schreibtisch sitze tatsächlich.
Ja. Falls ihr noch keine Tickets habt, Sadia 10, kriegt ihr noch 10% Rabatt.
Genau.
Direkt kaufen und der Sadia auf der Stage zu hören, was sie so zum Rent-to-Rent-Business erzählt. Wir wollen ja nicht Airbnb sagen. So heißt es
richtig,
ja nicht mehr.
Richtig, genau.
Genau, spannend, ja. Also das mit dem Reisethema, das kann ich gut nachvollziehen. Irgendwann kribbelt es dann wieder und wenn ich dann nicht international das Business noch weiterführen kann, was sicherlich bei Airbnb auch eine Option wäre, dann ist so ein Standort, ein Fester schon was Gutes.
Ja, definitiv.
So als Ruhepol.
Absolut, genau. Und am Ende des Tages.
Hast du jemanden, den du zum Besichtigen schicken kannst und das würde funktionieren? Oder müsstest du oder Roman selber da drin sein?
Wir machen es tatsächlich meistens selber, einfach weil wir es wollen, auch wegen den Partnerschaften, wegen den Kontakten. Aber wir haben auch da jemanden im Office, der uns unterstützt mit Akquise und den könnten wir locker zur Besichtigung schicken. Also haben wir tatsächlich auch schon gemacht.
Ja. Also bei uns ist auch so die kleinen normalen Objekte, das ist kein Problem, aber wenn es größer wird, muss schon irgendjemand von uns mit.
Ja, es geht halt auch dann je nachdem, in welchem Status das Ganze ist, wenn es um Verhandlungen oder so geht, da will es halt dann doch am Start sein. Ja,
also bei uns liegt es nur an den Menschen, nicht an den Objekten. Die Objekte haben wir keine Ahnung irgendwann mehr, werden zu groß und dann ist ein Architekt und ein Statiker und so dabei. Die machen eigentlich die Arbeit. Wir sprechen nur mit den Menschen, die da dabei sind. Also alles andere kann jeder anderes machen und das ist auch nicht delegierbar.
Richtig, genau. Und ich glaube, das ist der Punkt, wo man dann irgendwann hinkommt, wo man sich überlegen muss, was kann ich delegieren und was sollte ich vielleicht auch nicht delegieren.
Ja, genau. Das ist auf jeden Fall eine gewisse Delegationsgefahr da drin.
Ja.
Ich wurde in Instagram noch gefragt, ob man mit Bitcoin bei euch bezahlen kann.
Dazu sage ich, alles ist möglich. Du kannst dich gerne bei uns einfach mal melden. Webseite ist powerbnb-consulting.de. Da könnt ihr euch auch für ein kostenfreies Erstgespräch eintragen. Und wenn irgendwelche Sonderwünsche bezüglich Bezahlung dabei sind, kann man da immer drüber reden.
Ist es denn, ihr vermietet auch über eure eigene Plattform, sodass ich quasi direkt bei euch buchen kann?
Genau,
oder
das geht.
Geht, ja. Ist natürlich auch von den Transaktionskosten am besten, oder?
Ja, absolut. Weil genau, also Direktbuchungen ist natürlich das übergeordnete Ziel dann in der Zukunft.
Cash.
Am Anfang starte ich mit den Plattformen, also es ist ein Sprungbrett, sage ich ganz gerne, weil ich muss halt nicht mal irgendwie ins Marketing oder so investieren, was ich halt auch in anderen Businesses oft muss, sondern Airbnb gibt mir das ganze Marketing sozusagen, also es pusht halt meine Unterkunft für mich und ich zahle nur die Provision, sobald ich Geld verdiene. Also
was
sobald
sind Airbnb da?
15%.
Fair eigentlich.
Und
Booking nimmt mehr, oder?
Booking ein bisschen weniger.
Echt?
Ja, also es kommt aber auch immer drauf an, was du alles eingestellt hast und auch was für eine Art von Gastgeber du bist. Bei Booking sind es so zwischen 12 und 15.
Ja, das ist aber okay, wenn ich mir überlege, was Amazon nimmt.
Ja.
Da haben wir eine ganz andere Größenordnung. Das heißt, ihr nutzt quasi die Plattform, macht euch bekannt und wenn ihr eine gewisse Größenordnung irgendwo habt, habt ihr wahrscheinlich auch Recurring Visitors, die dann immer wieder kommen.
Ja, teilweise,
und
genau.
Und die transferiert ihr mit schlauen Tools in eure direkte Buchungslinie, ohne dass ihr euer D-Listing erzeugt auf den anderen Plattformen, weil in den Chats irgendwelche Sachen sind, die von der KI erkannt werden und euch direkt zerlegen.
Ganz genau, ja. Das sollte
ich
man nämlich
das mit den Airbnb-Hosts, wo ich drin bin, ja auch immer, aber das geht fast immer schief.
Nee, das sollte man nicht machen. Bekommen wir auch immer ganz viele Anfragen. Also Leute, wenn ihr ein Airbnb bucht, dann nicht anfragen über Airbnb und dann direkt buchen wollen, weil das erkennt der Algorithmus und die Gastgeber kommen dann immer in so eine Zwickmühle. Es gibt zwar unprofessionelle Gastgeber, die machen es dann trotzdem, weil die sagen, schau mal, hier ist meine Webseite, buch einfach darüber oder
aber
frag da an.
Da nimmt doch die KI von Airbnb, der nimmt es doch direkt raus.
Direkt raus nicht. Also es kommt immer drauf an, wenn du das jetzt ständig machst, dann kann es passieren. Wenn du das einmalig machst, wird wahrscheinlich nichts passieren, aber es kann halt vor allen Dingen im ersten Schritt sein, dass dein Listing einfach schlechter gelistet wird oder vielleicht gar nicht mehr ausgespielt wird. Und ja, so geht es dann halt bergab. Ja, sozusagen, Shadowban, genau.
Okay, also das heißt, wenn ich jetzt aber zum Beispiel eine Möglichkeit suche, um quasi die Gäste auf meine Plattform zu generieren, was wäre dein Tipp, wie du das machen würdest?
Genau, also man kann halt am Anfang so einen Website-Baukasten nutzen, zum Beispiel vom Buchungsverwaltungstool, zum Beispiel Smoobu. Das ist jetzt Thema Automatisierung wieder. Ich habe ein Buchungsverwaltungstool, wo alle Buchungen reingehen und die bieten zum Beispiel auch so einen einfachen Website-Baukasten an. Dann kann ich auch von Anfang an schon Leute direkt buchen lassen, sodass es systemisch abgebildet werden kann. Aber ich muss nicht gleich hier irgendwie mir die professionellste Webseite programmieren lassen. Mhm. Und wenn ich dann aber größer bin und ich sage, ich will auch wirklich eine Brand aufbauen, ich will das alles professionalisieren, dann klar macht es Sinn, eine richtig geile Website zu haben.
Habt ihr eine richtig geile Website?
Mittlerweile schon, würde ich sagen. Okay. Wildstays.com ist das,
wildstays.com. Ja gut, man klickt nur noch auf Links, das genau. Ist legitim.
Genau, und darüber kann man auch unsere Unterkünfte buchen. Genau, ja. Das ist aber auch was wir nicht von Anfang an gemacht haben.
Ja, ich denke,
also Thema Marke.
Entwicklungsschritt, oder?
Entwicklungsschritt, ja.
Erstmal easygoing, genau. Das nehmen, was da ist.
Ja, genau. Also man muss nicht am Anfang gleich überlegen, wie heißt jetzt meine Marke, was für ein Logo habe ich. Und wie gesagt, du stellst es eher auf Airbnb.
Um dann gar nicht anzufangen, weil man nicht wirklich zurechtkommt mit dem genau. Overload an Ideen und Möglichkeiten.
Das ist das Thema Fokus wieder. Mhm. Genau, habe ich auch gehört in eurer Podcast-Folge neulich, dass ihr darüber geredet habt, weil das ist ein Thema, das wir auch oft betonen, Fokus.
Fokus bin ich richtig gut, vor allem und beim D-Fokus, da bin ich Profi. Aber ich komme immer wieder zurück zum Wesentlichen, zum
Glück. Sehr gut.
Wenn du jetzt das Ganze so betrachtest, wo soll das Ganze noch hingehen? Wollt ihr 500.000 Einheiten da betreuen oder habt ihr irgendwelche speziellen Ziele, Airbnb übernehmen oder sowas?
Nee, ist so krass nicht. Genau, also mein Ziel war ja immer einfach was zu machen, was mich erfüllt, wie ich am Anfang gesagt habe. Das ist auf jeden Fall der Fall, aber das bedeutet für mich auch, das Business so weit zu treiben, dass es halt sehr, sehr gut läuft und ich einfach einen geilen, kontinuierlichen Cashflow habe. Ich aber auf der anderen Seite jetzt auch nicht den Zwang habe, weiter wachsen zu müssen. Mhm. So, also ich sag mal so.
Was 100, ist ein geiler, kontinuierlicher Cashflow?
Ja, so 100 bis 200k im Monat in der Kurzzeitvermietung, finde ich schon ganz gut. Ja. Und genau, und dann sollte man sich ja eh immer zusätzliche Standbeine aufbauen, also bin ich ein absoluter Fan davon.
Die wären?
Ja, zum Beispiel weitere Services, die man auch in der Kurzzeitvermietung machen kann, de facto.
Was sind das
also
zum Beispiel?
Das ist zum Beispiel das Thema Upsells, was wir auch noch nicht angesprochen haben. Wenn man professionalisiert, wenn man diese ganze Systemlandschaft und alles professionell aufgesetzt hat und man sagt, ich habe hier eine Brand und so weiter, kann ich natürlich innerhalb meines Business auch viel, viel mehr Geld noch oder Revenue kreieren, zum Beispiel durch Upsells, zum Beispiel durch zusätzliche Reinigungen, durch irgendwelche zusätzlichen
E-Bike-Rental.
Ja, durch solche Dinge zum Beispiel. Und da bin ich natürlich auch voll im gewerblichen Bereich. Ne? Ja, das ist Logo. Auch wieder so eine steuerliche Geschichte. Dann, was kann ich noch anbieten? Tatsächlich auch simple Sachen wie Babybetten, Hochstühle, irgendwelche anderen Sachen für Familien. Also das sind alles Sachen, die ich machen kann, die sich auch lohnen dann, na, mit einer gewissen Größe das anzubieten und je nachdem, was für ein Personal ich auch habe, das vor Ort ist und gegebenenfalls auch mal irgendwie dann was herrichten kann oder für die Gäste da ist vor Ort. Frühstücksservice und so Zeug könnte man zum Beispiel auch noch mit anbieten, ja.
Das heißt ja auch so Airbnb. Bed and Breakfast.
Ja.
Deswegen, genau. Frühstück ist immer gut. Lässt sich bestimmt ganz gut verkaufen.
Airbnb ist der Meinung, dass das Wortbestandteil B&B nicht mehr mit Bed and Breakfast assoziiert wird.
Sind Sie der Meinung, aber wird trotzdem gemacht, oder?
Wird meiner Meinung nach trotzdem gemacht, aber Sie behaupten das, ja, weil die Markenbekanntheit ist groß.
Ist es bei Ihnen einfach irgendein Kunstwort oder haben Sie eine andere Bedeutung dafür?
Gute Frage. Das kann ich gar nicht so genau beantworten.
Wir werden es herausfinden irgendwann. Mhm. Wie investierst du privat für dich?
In der Zukunft in Immobilien. Mhm. Und tatsächlich bin ich jetzt gar nicht so das Aktien-ETF-Girl, muss ich sagen. Das heißt, ich bin eher so in Richtung Immobilien unterwegs, aber habe bisher noch nichts gekauft.
Gut, ich meine, die größte Rendite hast du sowieso in deinem eigenen Business.
Ja, genau. Genau.
Wenn du die Rendite mit einem ETF schlagen würdest, dann wäre es sowieso nicht so attraktiv, das Ganze zu betreiben.
Ja, das stimmt.
Nichtsdestotrotz funktionieren ETFs natürlich super für wirkliche Passivität, wo du einfach wirklich passiv bist, klar. Und Immobilien, ja, die werden immer ein bisschen aktiv sein, aber für dich sind Immobilien in der klassischen Vermietung sehr passiv im Verhältnis zu dem, was du kennengelernt hast
also
in den letzten
Jahren. Also ich glaube, das wird auch mal lustig, da noch einen Vergleich zu haben.
Mhm. Falls du es überhaupt schaffst, die Wohnung normal zu vermieten und nicht siehst, da kriege ich einen Tausender, aber die könnte auch 4.000 machen.
Ja, richtig, genau. Kommt halt auf den Standort an, weil es gibt dann sicher auch, je nachdem, wo ich was kaufen würde, sage ich halt auch, okay, da macht das Kurzzeitvermietung keinen Sinn.
Mhm. Ja, oder es geht halt vielleicht auch unter Umständen
nicht. Oder es geht nicht, genau.
Hättest du vielleicht uns noch so drei Tipps, die zukünftige Airbnb-Unternehmerinnen und Unternehmer gut gebrauchen können, bevor sie ins Rent-to-Rent-Business starten?
Ja, sicher.
Wo du sagst, hey, das sind so vielleicht drei Sachen, die hätte ich vielleicht eins früher gewusst gerne.
Ja, Also auf jeden Fall, bevor ihr, also erster Tipp, bevor ihr eine Immobilie irgendwie habt oder vielleicht, also viele haben ja schon eine und deswegen denkt man, die nehme ich jetzt mal, schaut wirklich, dass der Standort passt, Tipp Nummer eins. Und das ist zum Beispiel ganz einfach, was ich vorhin angesprochen habe, schaut mal, was in der Region ist. Na, also angenommen, ihr habt da was oder ihr habt eine Idee, was ist in der Region, warum sollten Leute da hinkommen? Warum sollten Geschäftsreisende da hinkommen? Warum sollten Privatreisende da hinkommen oder Urlauber? Wenn du da genug Gründe findest und das Ganze dann vielleicht online schon mal durch Airbnb oder so, kleines Analyseportal abgleichen kannst, ob da wirklich so die durchschnittliche Auslastung im Monat schon mal ganz attraktiv aussieht. Da schauen wir immer so auf mindestens 60% Auslastung. Wenn ich einen ganz guten Revenue von, keine Ahnung, 1500 bis 2000 im Monat habe und durchschnittlicher Nachtpreis jetzt nicht gerade bei 40 Euro liegt, dann sieht es schon mal ganz gut aus. Also darauf unbedingt achten. Tipp Nummer zwei bei der Akquise, weil das natürlich auch immer Frage Nummer eins ist bei den Leuten. Wie kommt man an die Immobilien? Also wichtig ist auf jeden Fall immer zu wissen, mit wem man spricht. Also nicht einfach pauschal davon auszugehen, dass jetzt ich dieses Konzept pitche, egal an wen, ob das ein Makler ist, ob das eine Hausverwaltung ist oder ob das ein Privatinvestor ist, sondern immer zu überlegen, okay, was weiß ich über die Person? Habe ich da vielleicht irgendwie in der Anzeige was gesehen oder kenne ich die schon irgendwie und wie kann ich die am besten abholen? Ja, also Investoren zum Beispiel, die halt ein größeres Portfolio haben, mit denen arbeiten wir auch am meisten zusammen, die profitieren zum Beispiel davon, ganz gerne, dass wir halt die Wohnungen natürlich instand halten, die werden permanent gereinigt, wir mieten langfristig an. Das sind alles so Dinge und das ist halt wichtig, einfach zu wissen, wie spreche ich letzten Endes die Person auch an, um sie entsprechend überzeugen zu können. Genau, da nicht einfach pauschal zu sagen, okay, ich schicke jetzt mal ein Anschreiben hin, sondern wirklich die Argumente zu bringen, die auch für die Person relevant sind. Und Tipp Nummer drei ist dann, wenn man wirklich reinstartet, zu sagen, okay, ich organisiere mich gut, Thema Projektmanagement, ich setze mir irgendwie was auf. Ja, es gibt so viele Projektmanagement-Tools, aber dass man wirklich diese erste Unterkunft zum Beispiel oder vielleicht startest du ja sogar schon mit mehreren Unterkünften parallel, dann sowieso einfach ein gutes Projektmanagement-Board anzulegen und zu sagen, okay, was muss ich alles beachten? Thema Setup, nicht nur die Einrichtungen, sondern auch zum Beispiel Internet, na, dass das zur Verfügung steht zum Lounge, Thema Zugang, was brauche ich, eine Schlüsselbox, ein digitales Zugangssystem, das sind alles so Dinge, dass man das einfach parat hat und dann weiß, okay, was ist die Prio, source ich was aus von dem Aufbau oder mache ich alles selber und das dann wirklich alles innerhalb von einer guten Zeitspanne, ich sag mal so 2-3 Wochen, je nachdem, was alles gemacht werden muss, na, wenn was umgebaut werden muss, was anderes, aber wenn nicht, dann sind es 2-3 Wochen ganz gut, dass es dann auch wirklich ready ist, das Objekt.
Genau. Ja, vielen Dank. Da kamen noch mal ein paar Golden Nuggets dabei rum. Das wird dem einen oder anderen sicherlich helfen, in der Zukunft mehr passiven Cashflow auszubauen. Das ist nämlich auch unser Ziel unseres Cashflow Conference Podcasts. Wir wollen euch helfen, dass ihr möglichst viel passiven Cashflow aufbaut, den wir Curry nennen. Da geht es nicht um Essen, sondern um das Wort Recurring Income, also wiederkehrendes Einkommen. Und das macht das Airbnb-Business ja auch wunderbar. Daher sind wir jetzt auch schon wieder am Ende angekommen für die heutige Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Könnt euch noch mehr von der Sadia reinziehen auf der Cashflow Conference. Daher gerne ein Ticket kaufen und vorbeikommen.
Unbedingt.
Sadia wird auf der Immobilienstage zu finden sein. Und ja, vielen Dank für deinen Besuch.
Vielen Dank an dich. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, dass ganz viele von euch zur Cashflow Conference kommen.
So wird es sein. Vielen Dank euch und gerne auch den Podcast an alle möglichen Leute weiterleiten, die Bock auf Rent-to-Rent-Business haben. Und gerne auch eine Bewertung da lassen, weil die hilft uns sehr. Also am besten wäre eine positive Bewertung, ja. Danke euch, ciao.
Dankeschön.